Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 153. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich möchte euch jetzt gerne noch ein paar Sachen von meinem letzten Wochenende und ganz besonders auch noch etwas aus San Sebastian erzählen. Denn wir waren am letzten Wochenende bei Martin in seinem kleinen Ferienhäuschen, wo ihr ja bestimmt in den letzten Folgen auch schon das ein oder andere hier im Podcast von gehört habt. Und ja, letztes Wochenende war es dann soweit, dass wir mit ein paar Jungs zusammen die neue Außenküche von Martin eingeweiht haben. Sehr gerne hätte ich da auch einen Podcast aufgenommen, aber wir sind samstags morgens hingefahren und Sonntagnachmittag schon wieder zurück. Also wir waren nicht lange da. Da hat sich leider keine Möglichkeit so richtig ergeben. Weil wir einfach viel zu beschäftigt mit Essen, Trinken und Grills ausprobieren waren. Aber im Auto wäre dann Zeit gewesen, aber so eine Car-Record wollte ich euch dann nicht zumuten. Das ist zwar nicht der Lieferwagen wie damals, als wir von der Bergischen Barbecue-Meisterschaft zurückgekommen sind, aber trotzdem, ich denke mal, das ganze Rauschen und Knistern wäre dann doch eher unschön geworden. Und deswegen werde ich euch jetzt einfach einen kleinen Abriss von dem Wochenende geben, einfach ein paar Sachen erwähnen, die wir da lecker gegessen haben, und dann würde ich gerne nochmal in die Welt von San Sebastian eintauchen. Und da habe ich jetzt gerade bei mir im Blog, die beiden letzten Beiträge drehen sich um San Sebastian und ganz besonders um die Pinchos. Das sind ja die Tapas aus dem Norden Spaniens sozusagen. Und da, was sich da so wirklich alles von den südlichen Tapas Spaniens so unterscheidet, darauf will ich dann auf jeden Fall auch eingehen. Der Martin wäre auch gern dabei gewesen, hat aber nach dem anstrengenden Wochenende jetzt viel Arbeit und ist völlig K.O. Aber mich werdet ihr so schnell nicht los, deswegen bekommt ihr jetzt von mir noch eine schöne Folge Küchenfunk auf die Ohren. Ja, also Martin hat ein Ferienhäuschen nahe Rotterdam in so einer größeren Ferienhaussiedlung oder ja Schrebergarten mäßiger. Also es ist jetzt nicht, das ist nicht riesengroß, es ist sehr übersichtlich. Man hat super Platz gehabt. Wir waren zu fünft. Der Camillo von Don Caruso Barbecue war dabei, der Thomas vom Fleischbotschafter, meine Wenigkeit, der Tobias Oelke, unser allseits beliebter Fotograf, quasi der rasende Reporter, war mit seiner Kamera auch im Anschlag. Und der Martin, also wir fünf, haben uns am Samstagmorgen auf den Weg nach Rotterdam, in die Nähe von Rotterdam in Ostwarne gemacht. Da habt ihr bestimmt, ich weiß nicht, ob ihr gespingst habt, im Instagram, in den Instagram Stories war wahnsinnig viel zu sehen, was da so alles passiert ist. Ja, wir hatten die Außenküche von Weber hat der Martin dort aufgebaut. Die ist jetzt Karfreitag final eingebaut worden im Garten und wir waren dann die es final eingebrannt haben, sozusagen. Und ja, der Thomas, der Fleischbotschafter, hat sich nicht lumpen lassen. Der hat echtes Japan Wagyu Flanksteak mitgebracht. Und es war auch für mich, muss ich sagen, wirklich das erste Mal, dass ich japanisches Wagyu probiert habe. Ich kenne jetzt gerade, ich weiß nicht, welche Maserungsgrade das jetzt waren, aber weiß nicht, ob ich schon mal mit dem Wagyu beschäftigt habt. Das ist ja eine Rasse, also eine Rinderrasse, und die hat einen unheimlich hohen Fettanteil, der sich aber intermuskulär befindet. Das heißt, es sind wirklich, es ist im Fleisch sehr feine, sieht aus fast wie Spinnweben, weiße Spinnweben. Das Fett zieht sich halt durch alles, durch jeden Stück Fleisch hindurch. Und da werden verschiedene Grade gemessen, und je höher der Grad, desto höher der Fettanteil im Fleisch, desto höher der Preis. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es für ein Grad war, Aber es war ein unglaubliches Aroma in dem Fleisch drin. Also ich hatte es vorher, wie gesagt, noch nie gegessen. Ich habe immer viele Bilder davon gesehen. Mein Ziel ist es immer gewesen, es ist auch mal zu probieren. Hätte ich nicht gedacht, dass es mein erstes dann das Flank gewesen wäre, was ich probieren konnte. Weil was man viel findet, ist Roastbeef oder Ribeye Entrecot. Das sind so Stücke, die man halt schon mal klassisch auch auf Instagram durchflippen sieht. Das Flank hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich war aber doch sehr, sehr begeistert. Was sehr schön war und was der Thomas dazu erklärt hat, war, weil da so viel Fett drin ist, muss man es sehr schnell verarbeiten. Also es gibt ja auch Varianten, wo das zum Beispiel ganz hauchdünn roh aufgeschnitten wird und dann über Reis gelegt wird, also quasi ein fleischiges Sushi, wo man vielleicht dann einfach nur gerade mit einer Bunsenbrenner kurz was abbrennt. Oder ja, also es wird, muss auf jeden Fall sehr kurz sein, weil wenn man es zu lange erhitzt, dann ist das Fett, läuft halt alles raus. Und das will man natürlich vermeiden, das Fett soll ja im Fleisch bleiben. Und was dem Wagyu unheimlich gut tut, sind unheimlich starke Röstaromen. Das schlägt sich unheimlich nieder nochmal zusätzlich auf die Aromatik. Und das Flanksteak hat er, es ist ja ein größerer Lappen, so wie eine dickere, wenn ihr so Rouladenscheiben habt, nur als nicht geschnitten, sondern das Flanksteak ist ja wirklich ein abgetrennter Muskel, ein abgetrenntes Stück Fleisch, was man so kaufen kann. Nur von der Dimension her könnt ihr euch das ungefähr so vorstellen wie ein großer Rinderrouladenlappen. So, nur halt vielleicht dreimal so dick und er hat sehr viele unterschiedliche Dicken im Fleisch drin. Also es nimmt, geht sehr dünn los, wird dann dicker und wird dann wieder dünner. Das hat man natürlich bei einer Roulade nicht. Und da hatte er dann genau quer dazu, gerade wenn ihr euch die Roulade quer vor euch legen würdet, so in der Form hat er dann gerade Stücke aus diesem Fleisch geschnitten, also genau quer zur Faser. Und das waren dann wirklich wie ein Würfel, ein langgezogener Würfel, so ein Stück Fleisch, die also von der Dimension her auch überall sehr gleich waren, und hat diese dann sehr, sehr heiß auf der Plancha von dem Webergrill gegrillt. Man musste auch gar nicht viel Fett drauf geben, weil natürlich, weil so Fett, viel Fett drin ist, da wo es lag, hat dann natürlich auch ein bisschen Fett ausgetreten, indem es dann auch sehr gut braten kann. Und ja, dieses dadurch, dass man so eine kleine oder so viel Oberfläche für dieses kleine Stück Fleisch hat, wird natürlich sehr viel Kruste außenrum, entsteht die. Und das war natürlich eine wahnsinnige Aromatik. Ich werde noch ein paar Bilder verlinken von dem Wochenende. Dann seht ihr auch mal, wie dieses Wagyu, was ich jetzt gerade gesagt habe, wie das in Roh aussah, wie das dann zugeschnitten worden ist. Weil gerade auch diesen Zuschnitt, der hat mich wahnsinnig fasziniert für Flank. Normalerweise habe ich Flank immer als ganzes Stück oder mal in der Mitte halbiert zubereitet, gebieft oder auch Sous-Vide vorher vorbehandelt und dann gebieft oder gegrillt. Aber einfach die Röstaromatik zu erhöhen, werde ich auf jeden Fall auch mal bei einem normalen Flanksteak probieren. Vielleicht ist es dabei eher nicht so ratsam, weil das für der Fettanteil da nicht so hoch ist, aber diese Flank-Zubereitung hat mich unheimlich fasziniert vom Thomas. Der Camillo hat sich nicht lumpen lassen. Der hat ein paar wunderbare Beef Ribs mitgebracht und ich bin ja wirklich ein Beef Rib Fan. Ich lasse den Running Gag jetzt hier mal aus, Martin, ja. Die Beef Ribs sind halt so für mich nochmal echt die feineren Spare Ribs. Ja, also Spare Ribs weiß ich, ne? Sind vom Schwein und die Beef Ribs sind, wie der Name schon sagt, vom Rind, aber die haben einfach nochmal eine ganz andere Fleischigkeit. Fleischigkeit, Fettigkeit, Saftigkeit. Natürlich, ich finde, man kann die beiden Ribs jetzt auch nicht unbedingt vergleichen. Es gibt natürlich auch je nach Cut fleischigere Spare Ribs vom Schwein, zum Beispiel aus dem St. Louis Cut, aber die Beef Ribs haben einfach, ja, da kommt man halt mit einem Schwein nicht so dran. Und Camillo hat die ich weiß nicht, wie viele Stunden es am Ende auf den verschiedenen Temperaturzonen dann drauf. Ich glaube, es waren 6-7 Stunden. Gleich waren 6 Stunden waren sie drauf. Und war natürlich, wir haben das in einem Holzkohlegrill gemacht und dann wirklich sehr schön langsam die Temperatur so gegeben, wie das auch nötig war. Er hat seinen Meisterschafts-Rub und auch seine Meisterschafts-Barbecue-Soße mitgebracht, also die er selber dafür immer verwendet. Und man muss echt sagen, das war wirklich ein absolut geiles Aroma für Beef Ribs. Also es sind, für mich ist das klassische wirklich Barbecue. Und ich fand es sehr schön, dass sie so smoky waren. Das sind natürlich auch bei den Beef Ribs, ist, finde ich, auch immer ein sehr schöner Moment, wenn dieser große Rippenknochen sich langsam halt vom Fleisch, das Fleisch zieht sich zusammen und der Knochen wird freigelegt, und wenn du das auf dem Teller hast, dass du diesen Knochen dann einfach so rausziehen kannst, weil das alles so zart ist. Das finde ich immer einen wahnsinnig schönen Moment. Der Martin hat, wir haben eh sehr, sehr viel ausprobiert, das Grillpaket von Martin vom Bio-Kontor. Da werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann was zu erzählen. In dem Fall hier hat er jetzt, wo ich wirklich sehr glücklich war, dass er das gemacht hat, ist Pulled Pork gewesen. Ihr wisst ja, dass Martin meine Benchmark ist für Pulled Pork. Damals, als wir das Barbecue mit dem Jochen gemacht haben, das ist ja bestimmt auch schon 4-5 Jahre her, bei ihm im Schrebergarten, wo er Cocktails gemacht hat, der Jochen, und wir haben gekocht oder gegrillt, besser gesagt. Da hat Martin ja dann auch sein erstes Pulled Pork gemacht, und das war für mich ja wirklich das allergrößte vom Geschmack. Hat er jetzt dieses Mal auch, wir hatten schlappe 14 Kilo Nacken vom Schwein dabei. Es waren 7 Nacken à 2 Kilo, die wir üppigst gerubbt hatten und dann die ganze Nacht über, ich glaube, wir haben, das war die ganze Nacht, 12, 14 Stunden, sogar noch länger, je nachdem, waren die auf dem Grill, schön in der Holzkohle, wahnsinnige Kruste, und wir hatten auch, glaube ich, wirklich 7 verschiedene Rubs drauf, wir hatten wahnsinnig viel zu probieren. Natürlich haben wir diese ganzen Kilos nicht gegessen. Die Idee an der Stelle war einfach mal, die verschiedenen Rubs auszuprobieren. Und wenn man den Grill eh einmal heiß hat, ist es ja egal, ob man das für 1 oder für 4 oder 6 Stücke Nacken halt anfängt. So hatte auch jeder noch am Ende die Möglichkeit, einen Nacken mit nach Hause zu nehmen und einzufrieren, wie ich es jetzt gemacht habe, und sich darauf zu freuen, irgendwann ein schönes, echtes, über Holzkohle gemachtes Pulled Pork nochmal zu essen. Ich werde es dann wahrscheinlich im Sous-Vide-Becken heiß machen müssen. Und damit die Saftigkeit dann irgendwie da bleibt, aber ich werde wahrscheinlich die Kruste dadurch verlieren. Aber naja, also das Beste ist halt Martins frisches Pulled Pork. Das war, wie gesagt, unheimlich lecker. Ich habe mich an einem Rezept versucht, was ich mir auf der Autofahrt dorthin ausgedacht habe. Wir hatten schwäbisch-hellisches Kotelett dabei mit einem schönen Fettdeckel, und das war dann auch nicht nur ein Kotelettchen, sondern das war so 3 Finger dickes Schweinekotelett mit einem schönen Fettdeckel drauf. Und inspiriert von den Pinchos, wo ich euch gleich auf jeden Fall noch was zu erzählen werde, war die Kombination Schwein und Apfel, die da unten halt mehrfach vorgekommen ist, habe ich mir halt gedacht, ich mache einen Apfel in einer Alufolie. Ich habe den vorher entkernt, also halbiert, die Kerne rausgenommen und dann das Ganze wieder zusammengesetzt in Alufolie auf dem Grill, ganz langsam quasi einen Bratapfel gemacht, ohne dass es halt noch mit Mandeln oder sonst irgendwas zugesetzt war. Und dann habe ich das Kotelett dazu zubereitet, und wir haben da, also ich habe dann den Apfel ungeschält, der war sehr, bis er dann sehr, sehr weich war, auf den Teller gesetzt. Und dann mit der Hand wirklich auf dem Teller platt gedrückt, Haut weggezogen. Und quasi war das dann wirklich so ein zerdrückter, gesmashter Apfel mit dann den Kotelettstreifen drauf und da drauf dann noch ordentlich Pfeffer. Gerade diese Kombination süßer Apfel, Pfeffer war da mein Ziel. Das fand ich eigentlich auch vom optischen Effekt her war es sehr schön. Es war aromatisch auch gut. Wir haben aber dann festgestellt, Martin hatte auch noch zwei Koteletts von Borsti dabei. Die haben wir dann auch noch gemacht und das haben wir dann irgendwann alles nicht mehr aufgegessen. Die Reste vom Apfel und das Kotelett waren dann auf dem Teller. Und irgendwie 2-3 Stunden später hatten wir dann irgendwie nochmal Bock drauf und haben dann diesen Mix aus Apfel und Kotelett nochmal auf die Plancha geschmissen und einfach zusammen heiß gemacht, sodass dieser Apfel sich quasi als Marinade um diese Kotelettstreifen gelegt hat. Und um das Fett, und das Fett ist ein bisschen ausgelaufen, die Apfelmus hat karamellisiert, der Pfeffer war noch dran, das hat sich alles vermischt und dann haben wir das quasi wieder auf den Teller getan und dann diese Apfelmus-karamellisierten Schweinekotelettstreifen, was ein Wort, haben wir dann noch genascht und es war wirklich ein atemberaubender Geschmacksboost, weil man hatte das Problem, dass dieser gesmashte Apfel, den ich gemacht habe, war natürlich eine witzige Idee, aber die Verbindung war schwierig, zumal man auch mit dem Kotelett nicht so richtig den Apfel, der auch nicht so richtig karamellisieren konnte, nicht so zusammenbekommen hat, wie das später in diesem auf der Plancha vereinten Gericht nachher war. Also da werde ich auf jeden Fall noch mit rum experimentieren. Also das war wirklich richtig geniales Aroma und wie gesagt, Apfel und Schwein lassen sich wunderbar vermehlen. Aber wie gesagt, gleich noch mehr. Ich baue jetzt die Spannungskurve schön langsam auf. Ja, und Tobi hat die ganze Zeit mit der Kamera draufgehalten und hat für die Instagram Stories was sehr Besonderes gemacht. Das fand ich wirklich mal was ganz anderes. Er hat einfach Sequenzen aufgenommen, die dann auch je nachdem mal in Slow Motion gefilmt und dann auch in Final Cut hochkant geschnitten, dass sie auch für die Stories nachher, also es ist schon verrückt, dass man mittlerweile wirklich drüber nachdenkt, hochkant zu filmen, weil der Konsum auf mobilen Endgeräten einfach so ja hochkant ist. Wo man früher wirklich die Leute jahrelang verarscht hat, dass sie Hochkant-Videos gedreht haben, weil die dann auf YouTube auf dem Fernseher so scheiße aussehen, dass sich dieser Konsum dahin doch ein bisschen gedreht hat. Ja, und der hat die halt so hintereinander geschnitten und Musik drunter gelegt, sodass man, wenn man dann so eine Story auf Instagram, die ja immer 5 Sekunden pro Block dauert, wenn man dann nur 5-6 Blöcke hintereinander hat, das Ganze quasi als einen Film sich betrachten kann. Also ich weiß gar nicht, ob man den kurzen Break hört, man sieht ihn kurz, da kommt ja schon wieder die nächste Schnittsequenz, also im Schnitt wurde dann auch in den 50 Sekunden, ging es dann direkt weiter und ja, die Musik läuft weiter und es war, ja, vor allen Dingen halt, es war top aktuell, das heißt, der hat mehrere Sets gefilmt, ist dann wieder an den Rechner gegangen, hat das geschnitten, Sound gemacht, und dann hat er wirklich so über diese 2 Tage hinweg einen Film, glaube ich, von 2 Minuten oder noch mehr, ich glaube, es ist sogar noch mehr, zum Zeigen gehabt. Ich werde ihn euch, wie gesagt, hier in den Shownotes verlinken, weil das ist wirklich, also ich fand ein wirklich großes Werk, was er da abgeliefert hat und macht auf jeden Fall Spaß zu gucken und man, ja, vielleicht kriegt ihr dadurch am besten transportiert, wie viel Spaß wir da gehabt haben. Ja, das ging dann bis spät in die Nacht. Wir haben dann kurz geruht und am nächsten Tag ging es natürlich direkt wieder weiter. Ich hatte in der Nacht mir geschworen, ich lag im Bett. Mir war schlecht und zwar nicht vor Alkohol, sondern wirklich vor Essen. Sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt, dass ich so satt war und gedacht habe, ich habe mir geschworen, ich esse morgen nichts mehr, nichts mehr. Und dann kam der nächste Morgen, tja, und dann waren die besonderen Sachen da. Ich habe mir vorgenommen, für die Jungs ein schönes Egg Benedict zu machen, in meiner Variante mit gebratener Blutwurst. Und für diejenigen unter euch, die Egg Benedict nicht kennen, es geht um ein pochiertes Ei. Das ist ein Ei, was quasi in einem Wasserbad mit Salz und Essig gekocht wird. Ohne Schale. Und ja, das ist halt eine ganz besondere Konsistenz. Also im Grunde ist es jetzt nicht Onsen-Ei-mäßig, Das Eigelb ist schon dort noch, sollte im besten Fall total flüssig sein. Und das Eiweiß ist halt gestockt. Und dazu gibt's Hollandaise. Eigentlich kommt das auf einem englischen Muffin, dieses pochierte Ei. Dann kommt Bacon dazu. Und dann kann man natürlich wahnsinnig viele Varianten noch ziehen. Ich habe dann, Martin hat mir geholfen, hat Bacon und Blutwurst auf dem Grill gemacht. Ich habe drinnen die Eier pochiert und Hollandaise aufgeschlagen. Und dann hatten wir ein paar Buns aus einer fetten Kuh mitgenommen, die wir dann als Toasties, als English Muffin verwendet haben, was eigentlich die richtige Zubereitungsart gewesen wäre. Und dann haben wir dann direkt schon wieder, ging es schon wieder los mit Frühstück. Und dann ging das natürlich so weiter. Das Pulled Pork war fertig. Martin wollte noch ein paar Food Pairings machen zu seinen Bieren. Zu seinen beiden neuen Bieren. Das ist einmal das Sweet Potato Ale. Dazu gab es dann einen Pulled Pork Burger. Und zu dem Avocado Ale gab es einen Salat von Blutorangen oder was, Grapefruit. Ich glaube, es war Grapefruit mit Koriander, Chili und dann in der gegrillten Avocado-Hälfte. Also fleischlos. Wunderbar gepasst zu dem Avocado Ale. Und auch das Pulled Pork passte sehr schön zu dem Sweet Potato Ale. Ja, und so ging das natürlich dann auch schon weiter. Dann gab's, glaube ich, dann waren auch Würstchen da, mussten wir dann auch noch probieren, die haben wir dann auch drüber gejagt und so. Ja, bis wir dann wieder alles auf klar Schiff hatten und im Auto saßen, haben wir auf jeden Fall wieder wahnsinnig viel gegessen. Ich habe am Rest dieses Tages und auch am nächsten Morgen noch nichts mehr gegessen. Da ging nämlich gar nichts mehr rein. Ja, und das war dann unser Ausflug nach Holland. Ich verlinke euch mal die Facebook-Seite, da könnt ihr mal drauf gucken, von dem Sommerhaus. Und wie gesagt, guckt mal in die Shownotes, da findet ihr die ganzen Links auch zu den anderen Jungs und gerade zu den Sachen, die sie auch gemacht haben, von denen ich jetzt geschwärmt habe, von dem Wagyu, von dem Beef Ribs, vom Pulled Pork, von dem Kotelett mit dem Apfel und ganz besonders auch von dem Video von dem Wochenende. Also schaut mal rein, klickt euch durch und ich würde sagen, jetzt flippen wir ganz, ganz schnell nach San Sebastian und da wartet schon der Christian auf euch und ich wünsche euch viel Spaß. Das war natürlich ein schlechter Witz. Ich brauchte gerade mal eine Sekunde, um einen Schluck zu trinken und meine Kehle zu befeuchten. Weil so in der ganzen Tour durchzureden, ist schon ganz schön anstrengend, muss ich feststellen. Wenn man da keinen Martin hat, der einem das Gespräch auch mal bereichert und mal kurz mal was trinken könnte. Also, San Sebastian, ihr habt ja unsere Folge, es müsste die 151 gewesen sein, gehört, wo ich ja auch mit den diversen Jungs gesprochen habe, was so besonders war. Da ging es ja primär um die Social Clubs, die ja eine ganz besondere Säule in der Kulinarik in San Sebastian sind. Eine weitere sehr wichtige Säule, wie ich auch feststellen musste, mir im Vorfeld die Ausmaße dessen nicht ganz so bewusst sagen wir so, sind die Pinchos. Und die Pinchos sind, wie ich einleitend schon mal gesagt habe, quasi die Tapas von Nordspanien. Also im Grunde geht es ja einfach darum, dass man zum Trinken in einer Bar irgendwas zu essen hat. Man hat in dieser ganzen Geschichte jetzt gar nicht so einen Restaurantcharakter. Es ist sehr, sehr locker. Egal wo man natürlich dann, also natürlich nimmt das jede Bar irgendwie ein bisschen anders, aber es geht hier um Bars und es geht hier nicht um Restaurants. Es ist kein üppig gedeckter Tisch oder viele Tische, wo man sich ewig lange hinsetzt und aufhält, sondern dieser Bar-Charakter, wie ich das ja auch damals schon in der Geo-Saison-Folge, wie man das da schon hören konnte, ich weiß nicht, ob ich sie hier nochmal verlinkt hatte. Also in der Folge, wo ich drüber gesprochen habe, da habe ich, glaube ich, mit Thorsten Goffin eine Podcast-Folge gemacht, wobei ich euch jetzt nicht sagen kann, welche Folge das genau war. Wenn ihr den Link nochmal haben wollt zum Geo-Saison, schreibt mich nochmal an, dann suche ich es nochmal raus. Ist auf jeden Fall noch zu finden. Da ging es ja auch darum, dass diese Barkultur an der Stelle auf jeden Fall so gelebt werden sollte, dass man diese Bars nach 2, 3 Pinchos wechselt. und es gibt eine Menge Bars dort, die alle in diese Kerbe hauen. Und ich habe bei mir im Blog jetzt eine sehr schöne eine Übersicht, wo ihr jetzt die Bars sehen könnt, die wir besucht haben, und ihr könnt die Gerichte sehen, die wir gegessen haben. Und ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr San Sebastian besucht, dass ihr nicht an einem Fleck bleibt, sondern ein bisschen auch durch die Gegend hüpft und immer wieder an einem Abend mehrere Bars mitnimmt. Und am besten zwei Abende das Ganze aufteilt, weil das ist schon üppig. Gerade wenn ihr, wenn eine Bar euren Geschmack getroffen hat, dann wird das schon schwierig. Wir hatten zum Glück noch eine Bar sogar mittags aufgesucht, die an dem Abend vorher geschlossen hatte. Und da bin ich eigentlich auch sehr froh drum gewesen, weil das war für mich oder für uns alle eigentlich einer so der ganz besonderen Bars. Und wenn wir die am Vorabend noch mit den anderen gemacht hätten, hätten wir gar nicht die Fülle ausprobieren können, die es dort zu essen gab oder die Besonderheiten zu entdecken, sagen wir besser so. Was man wissen muss, ist nicht so, dass die Bars alle immer mittags offen haben. Ich denke, jetzt in Sommermonaten wird das immer öfter vorkommen. Wir waren ja jetzt im Februar da und im März, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Eins der beiden müsste es gewesen sein. Das ist ja noch so ein bisschen out of the season. Das heißt, an der Stelle wird das ein oder andere auf jeden Fall noch mittags zu haben. Vielleicht am Wochenende auch schon. Aber guckt euch auf jeden Fall genau an. Wenn ihr gerade bei den Bildern was gesehen habt, was ihr unbedingt ausprobieren wollt, dass ihr guckt, ob die Bars offen haben. Im Hochsaison wird das abends wie mittags, denke ich mal, kein Problem sein. Ja, also es waren jetzt nicht so die Bars, die ich euch nenne, das sind nicht alle. Es gibt auf jeden Fall noch mehr. Das waren auf jeden Fall die, die wir ausprobiert haben. Die, die uns auch von dem Jiu-Jitsu-Papst dort unten. Emmanuel, genau, Entschuldigung. Angedacht worden sind, wo wir unbedingt mal hin müssen. Und auch die Jungs von Möllers haben gesagt, hier, das sind jetzt so die Bars, die man gesehen haben müsste. Und ja, wir starten jetzt am besten einfach mal mit der Bar, die uns am meisten geflecht hat. Und das war die Bar Bordaberi. Das ist eine sehr, sehr traditionelle Bar gewesen, die es wohl auch schon länger gibt, die wohl, glaube ich, wenn ich jetzt den Gossip richtig verstanden habe, auch irgendwie Vater hat zwei Söhne, der eine Sohn hat die eine Bar, macht der, und der andere ist dann irgendwie hat rausgezogen und macht seine eigene Bar, das ist dann halt Bar Bordaberi gewesen. Und ja, es ist generell gibt es die Bars, von denen ich euch erzähle, jetzt schon sehr, sehr lange. Und die Bar Bordaberi hat so ein bisschen auch einen abgerockten Charme, muss man sagen. Ne? Also so ein bisschen, ist schon einfach ein bisschen älterer Laden. Und wir hatten dort, und man kann es zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 verschiedene Pinchos hatten die auf einer Karte, und das war jetzt eine Bar. Also was sich da groß unterscheidet, sind die Pincho-Bars, die Pinchos, heiße Pinchos oder zubereitete Pinchos aus der Küche bringen, oder die diese ganzen Pinchos, kalte Pinchos mit riesen Etageren aufbauten, um die ganze Bar präsentieren. Wo man sich dann ein Tellerchen geben lässt, wo man dann diverse Sachen nimmt, die man dann dem Kellner hinter der Bar zeigt, der sich gegebenenfalls nochmal ein Stück runternimmt, um es nochmal kurz warm zu machen, um das aufzuschreiben, was du halt hattest. Und dann kannst du halt dann loslegen zu essen. Die Bar Bordaberi ist an der Stelle so, dass du stellst dich irgendwo hin, an den Tresen, trinkst schon mal ein Bierchen, Wein oder den Cider, den man da so viel zu trinken bekommt. Und da kommt halt nach und nach dann immer wieder ein Schwung Bestellungen raus. Und diese Gerichte sind schon sehr klassisch gewesen. Was man da unten wahnsinnig oft findet, ist die Ochsenbacke, die auch super wunderbar zubereitet. Es ist ein zartes, großes Bäckchen, das klassisch geschmort worden ist. Ich weiß nicht, noch wahrscheinlich noch Rotweine und sowas. Es fällt auseinander. Es hat Aroma ohne Ende und es sitzt auf einem Mousse von Paprika. Hat noch ein bisschen eine Bratensoße mit dabei. Und weil der Laden war brechend voll und im Grunde kamen halt diese Teller dann immer so stoßweise. Die haben dann quasi, wenn die Bestellung da hatten, von 3-4 Tischen die Ochsenbacken, dann kam ein Schwung Ochsenbäckchen raus. So, dann gab es als nächstes ein Risotto mit einem ganz speziellen baskischen Käse. Ich hätte das mal rausgesucht. Der Käse heißt Queso Idiozabal oder so. Es ist, ich habe mal versucht, ihn irgendwo hier zu finden, aber man kriegt ihn hier leider nicht. Und es ist auch wirklich kein Risotto, sondern es ist diese Reisnudeln. Die Nudeln, die so aussehen wie Reis und diese dann einfach mit einer krassen, schlotzigen Käsesoße serviert, auch ein bisschen eingekocht, hat so ein bisschen Charakter Milchreis, Risotto, das stimmt schon, aber halt, wahnsinnig fettig, schwer, aromatisch, gaumenschmeichelnd, also wirklich so ein Gaumenschmeichler ist wirklich das beste Wort, was man dafür sagen kann. Dann findet man auch in sehr vielen Pinchomas gibt's Foie Gras. Und zu Preisen, wo man echt mit den Ohren schlackert, also wo man sich echt fragt, wie können die das hier für die Preise raushauen? Aber ja, also eine schöne Gänsestopf-Leber-Terrine und dann in verschiedenster Couleur. Also es gab nicht jetzt, also hier gab es sie jetzt klassisch, einfach mit einem Klecks Apfelmus, ein bisschen Cassis-Soße oder sowas sein, Brot dazu, fertig. Und dann gab es natürlich auch so Klassiker aus der baskischen Küche wie eine Brotsuppe mit ganz viel Knoblauch. Das sieht jetzt optisch nicht so fein aus. Es war einfach ein Schälchen. Das sah aus wie eine Tomatensuppe mit gestocktem Eichstich oder sowas. Sehr grisselig. Aber das war wirklich eines der besten Gerichte, die ich da unten gegessen habe, war diese Suppe. Und weil die so simpel ist. Es geht einfach, das ist Brot vom Vortag in einem Sud gekocht mit viel Knoblauch und Paprika. Und ich glaube, sie wird 3 Stunden gekocht. Der Emmanuel hatte mir das Rezept an den Kopf geworfen. Ich glaube, ich habe es aber nicht aufgeschrieben. Es sind wirklich nicht viele Zutaten. Es geht dann langsam köcheln für 2-3 Stunden. Und dann bekommt man halt diese Suppe, die halt diese wahnsinnige Aromatik hat. Und gerade diese Paprika spielt ja da unten irgendwie eine sehr große Rolle. Wir hatten das ja auch schon zu den Steaks, wo die gehäutete, in Öl eingelegte Paprika genommen haben und dann diese schon eigentlich verzehrfertige Paprika noch einmal in bestem Olivenöl auf dem Herd für 1,5 Stunden ganz leicht haben simmern lassen. Die Paprika war immer noch existent. Ich hätte ja gedacht, dass die nach dieser Zeit komplett weg zerfallen wäre. Aber sie bleibt immer noch standfest, bekommt aber eine leicht positiv besetztes Wort, aber sandige Konsistenz. Also sie ist, und das macht es auch irgendwie sehr, sehr gaumenschmeichelnd. Und diese Paprika-Aromatik ist phänomenal. Also ich habe so Paprika echt noch nie gegessen. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren, diese Paprika auch selber häuten und dann noch einmal das Ganze auch so zuzubereiten. Was ich mir, glaube ich, sehr schwierig vorstelle. Also die verkaufen da unten noch die Gläser, die kriegt man dann auch, ich glaube, hier zu kaufen im Feinkosthandel, dann auch aus dem Baskenland. Aber es ist schon, boah, ich weiß nicht, also ich meine, diese Paprikas, Paprika, man sagt nicht mehr Zahl davon, ne, wird auch kommt hier auch wieder zum Einsatz in dieser Suppe. Also die hat immer wieder taucht diese Paprika überall auf. Ja, also diese Brotsuppe hat mich wirklich völlig umgehauen. Danach kam ein Schweinerippchen, das die da unten auf der Speisekarte heißt es Kebab genannt haben. Dann, was auch jetzt nicht unbedingt ein, das hat jetzt nichts mit Spare Rib zu tun. Das ist ein wahrscheinlich gekochtes Rippchen, was dann nochmal sehr, sehr heiß und schnell auf einer Plancha gegrillt wird, wodurch eine sehr feste Kruste entsteht, aber trotzdem der Knochen und das Fleisch sich wahnsinnig einfach voneinander lösen. Und genau dieses Rippchen saß auf einem Apfelmus, auf einem selbstgekochten Apfelmus auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dann ordentlich gesalzen und diese Kombination von diesem Apfelmus mit Rippchen war einfach fantastisch. Also das hat uns alle wahnsinnig inspiriert, um es dann wirklich auch nochmal nachzumachen oder verschiedene Varianten einfach aus Apfel und Schwein zu tun, ja. Naja. Ja, also das waren wirklich die Sachen, die wir in dem Bordaberry gegessen haben. Es gab auch noch ein, ich glaube, wir haben auch noch ein Steak gegessen. Picanha. Picanha ist ja, ich glaube, das ist eine Tafelspitz, ne? Es war einfach in der Bratensoße. Das war aber wirklich am Ende eher unspannend. Und wenn man sich die Ochsenbacke vorstellt, dass man sich die, das kostete 3,50. Also vielleicht, okay, es war vielleicht eine halbe Ochsenbacke, aber diese Portion hat 3,50 gekostet. Die Foie Gras 4 Euro. Der, dieser Kebab, das war ein oder zwei Rippchen, Block 4 Euro. Das Risotto nochmal 3. Und wir haben dazu zu zwei, also wir haben zu dritt davon gegessen. Wir hatten vorher schon was, aber wenn du das zu zweit gegessen hättest, zu dem Preis, du bist da pappsatt rausgegangen. Und dann bezahlst du dann einfach noch ein bisschen Biere oder ein bisschen Wein. Das war wirklich, die Preise sind, fand ich, auch für die Qualität, die da abgeliefert wird, phänomenal. Also die Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Wir kommen gleich noch in Bars, wo da Preis-Leistung auch auf jeden Fall gestimmt hat, aber wo dann ganz andere Zahlen, Preise dran stehen. Dann ist nämlich jetzt genau die Bar, die komplett das Gegenteil hat. Das ist die Bar Gambara. Und das sind wirkliche Puristen. Da waren auf dem Tresen auch diverse von diesen kalten Tapas, von den einfachen Sachen. So, was man halt natürlich immer hat, ist den Schinken, den Jamon. Iberico, Schwein, Geschichten, Sandwich-mäßig, gepickelte Sachen, also wirklich so, ja, so das Klassische, was man so auf so einem Pincho-Tresen so erwarten würde, aber nicht so üppig. Die andere Hälfte des Tresens wird dann einfach von wirklich einem Produktporn abgelöst und das sind dann die Lebensmittel, die da in ihrer pursten Form liegen, wie zum Beispiel frisch gepflückte Pilze aus dem Wald. Die haben das ganze Jahr über Pilze im Wald und dann nicht Pilze, sondern Steinpilze, Pfifferlinge. Die haben dann frisch Fischgeschichten, da liegen zum Beispiel frische Kalamari. Die haben Entenmuscheln und das war dann für mich wirklich, die heißen Percebes. Das sind die, glaube ich, am gefährlichsten zu angelnden Muscheln, die es gibt. Also es, die Taucher, die das angeln, riskieren wirklich ihr Leben, weil das irgendwie an ganz gefährlichen Felsklippen hängen die nur. Ihr müsst euch unbedingt die Bilder da von den Muscheln bei mir im Blog anschauen. Die sehen so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, warum sie Entenmuscheln heißen, weil der sie sehen jetzt nicht aus wie ein Entenschnabel. Man könnte irgendwie so Schildkröten, vielleicht eher, würde es eher passen. Und es war wirklich total witzig, wie ich da reingekommen bin, hab die gesehen. Ich hab auch nicht mehr gefragt, was der kostet, ich will die jetzt haben. Sie sagte mir dann, das kostet der Teller, also es ist ein normaler Teller gewesen, der war auch gut voll. So viel zu essen ist ja aber nicht an so einer Muschel mit Schale dran, mit Muscheln, dass er 25 Euro kostet. Aber es war mir egal, weil ich schon ewig davon träume, diese Muscheln zu essen. Und ich habe sie hier noch nirgendwo gesehen und ich glaube, ich werde sie hier auch so schnell nirgendwo zu sehen bekommen. Und deswegen musste ich sie unbedingt haben. Was dann ganz witzig war, wie der Teller dann vor mir stand, also es wird dann ein Teller fertig gemacht, der geht dann hinten in die Küche und der wird dann, das, ich weiß nicht, das war dann nur ein Sud, vielleicht sogar nur einfach in Salzwasser, Meerwasser, irgendwie was, Salzwasser, gekocht, kurz blanchiert, dann raus auf den Teller. Da war kein große Kräuter, Weingeschichten irgendwie dran, sondern das war wirklich pur. Pur dieses Produkt. Und ich musste dann erstmal den Kellner fragen, wie man die überhaupt aufbekommt. Weil ich hatte überhaupt keinen Plan. Obendrauf sitzt halt, wie gesagt, diese, wie ein Schnabel, Scheren, kleine Klauen anmutende, Köpfchen. Und da will man natürlich, da ist das Fleisch drin irgendwie, und da will man natürlich ran, aber man kommt von der Seite nicht dran. Unten drunter sitzt dann, das sieht aus wie so ein ummanteltes Kabel. Das ist ein ganz feines Netz. Ich habe erst gedacht, das wird von Menschen irgendwie da drum gemacht, damit sich das stabilisiert oder für den Transport gut ist, aber das ist wirklich von der Natur ein gewachsenes Stück Ummantelung, was aussieht wie Kabelisolierung. Ein ganz feines Netz. Das pitcht man quasi mit den Fingern halt ab und dann kommt innen drin dann halt das Muschelfleisch kriegt man zu sehen und dann steckt man sich das in den Mund und zieht quasi den Rest an Fleisch auch noch oben aus dieser Scherengeschichte raus, wobei auch nicht alles rausgeht, was auch gut ist, weil ich glaube, das ist nicht alles noch essbar, ist es. Aber ich weiß nicht, ob es alles lecker ist. Also man zieht dann und dann kommt eigentlich auch das Richtige raus. Und man ist halt auch ewig beschäftigt mit dem Teller. Man ist ständig da am Poolen und am Machen. Und ich glaube, die Kellner waren auch ganz beeindruckt, dass ich diesen Teller bestellt hatte. Weil ich stand auch direkt am Tresen und habe das gegessen. Und ständig waren dann irgendwie andere Leute auch am Gucken. Und es war ja auch der Laden brechend voll. Der Camillo hatte Calamari bestellt, also Tintenfisch-Tuben. Da war auch einfach nur ein bisschen Zitrone drauf, Olivenöl, Salz, fertig. Das war's. Und der Walter hat den Vogel dann abgeschossen, der hat nämlich dann die Pilze bestellt. Und das war auch etwas, wo ich gedacht habe, boah, Hammer. Also ich esse sehr, sehr gerne Pilze und auch dieser Teller hat, glaube ich, 25 Euro gekostet. Aber es war wirklich wert, weil diese Pilze auch wieder in ihrer pursten Form einfach nur in der Pfanne mit Öl und Salz gebraten worden sind, dann auf den Teller kamen und dann war ein rohes Eigelb oben drauf gesetzt. Bisschen Salz dran und quasi hast du das Ei ein bisschen verquirlt und hast dann halt die Pilze damit gestippt. Und das war ein Pilzgeschmack, der war einfach grandios. Also so die Pilze so auch zu präsentieren oder generell einfach ihre Produkte wirklich so in den Vordergrund zu stellen und von nichts sich denen die Schau zu stehlen, sondern die einfach so dort hinzustellen, war wirklich unglaublich gut. Also die Bar, das war die Bar Gambara. Müsst ihr ein bisschen dickeren Geldbeutel einpacken, aber ich denke, da reicht es auch, wenn ihr nur ein oder zwei Teile esst. Wenn ihr da irgendwas findet, was ihr unbedingt mal essen wollt oder was ihr noch nirgendwo anders mal gesehen habt, müsstet ihr da mal vorbeigehen und schauen, ob ihr das da bekommt. Und das war wirklich, das war wirklich beeindruckend. Die dritte Bar war das San Telmo. Ich meine, dieses San Telmo ist, glaube ich, diese Bar, die mit dem Bordaberi so familiär irgendwie verbandelt gewesen ist, aber nagelt mich nicht darauf fest, das weiß ich nicht mehr. Das war der Gossip, der vor Ort erzählt worden ist und da war ich, glaube ich, auch nicht, dauerhaft voll aufnahmefähig. Es war auf jeden Fall die erste Pincho Bar, in der wir eingefallen sind. Danach kamen dann so die anderen. Bordaberry erst sogar erst am nächsten Tag. Und da gab es dann auch klassisch Start mit einem Ochsenbäckchen auf einem Pastinakenpüree, Selleriepüree. Also die machen auch eine sehr klassische Küche. Also klassisch meine ich jetzt auch wie im Bordaberry. Das sind so die Gerichte, die man damals schon damals, also vor, ich glaube, 30, 40 Jahren oder schon immer in diesen Bars gehabt hatte. Die San Telmo macht es ein bisschen, ja, ein bisschen noch versuchen ein bisschen Raffinesse reinzumachen, Platen noch ein bisschen schöner machen, haben noch ein paar Kräuter, ein paar Würzöle mit drauf, ein paar Soßenkleckse. Also die hauen die Teller einfach nochmal einen Tick schöner raus. Das Ochsenbäckchen war gut. Wir hatten dann auch so ein Oktopusarme, die waren auch sehr lecker. Dann auch wieder diese Kombination Schwein-Apfel. Die war hier nicht so gut und was mich dann wirklich sehr, sehr enttäuscht hat, das hätte ich auch nicht gedacht, war dann, es gab eine frisch gebratene Gänsestopfleber, was man auch unheimlich selten findet. Jetzt also abseits der Sterne-Gastronomie. Und die war, entweder war sie scheiße zubereitet oder die Qualität war scheiße, weil sie war sehr, sehr dunkel. Ihr werdet das auch auf den Fotos sehen. Sowas schon von der Aromatik, für die Aromatik nicht so gut war, dass sie so dunkel war und sie war dadurch in total abgeschissen, das heißt flüssig. Und diese Leber in flüssig, das Problem ist natürlich, wie auch bei dem Wagyu, dass der Fettanteil halt wahnsinnig hoch ist. Dadurch muss man natürlich bei der Zubereitung extremst aufpassen und ja, ich, wenn man halt ein Produkt hat, was jetzt nicht 100% stimmt, was jetzt kein schlechtes Produkt ist, aber es ist zum Braten halt nicht geeignet, dann passiert das noch viel, viel schneller. Dann ist nämlich dann direkt Hitze da und es ist direkt weggelaufen. Eine gute Qualität erkennt man halt daran, dass sie, wenn sie gebraten wird, dass sie noch stehen bleibt. Wenn man das zu lange betreibt, fließt die auch weg, aber ja, so hat man zum Beispiel an einer großen Leber dann auch Teile, die sich zum Beispiel gut braten lassen und weniger gut. Und wenn die weniger gut sich braten lassen, macht man da einfach die Terrine draus. Also wie wir das auch eben schon ja hatten, dass du einfach quasi, bös gesagt, eine Leberwurst mit wo einfach noch ein bisschen Fleisch drunter kommt und dann hast du halt was zum Streichen für aufs Brot oder so und so und so. Aber wirklich die Königsklasse ist die gebratene Gänsestopfleber und die war hier leider nix. Das hat leider nicht so schön geklappt. Also wie gesagt, San Telmo haben wir jetzt, war unser Einstieg. Preise habe ich jetzt da auch nicht gesehen. War aber auch nicht teuer. Und aber sehr, sehr lecker. Was dann wieder sehr bombig eingeschlagen hat, war die Bar Cerruco. Und die haben wieder eine Show auf dem Tresen gemacht, aber auch wirklich positiv. Die haben den ganzen Bartresen voll mit Etageren und ich weiß nicht, ob ich lüge, das müssten 40 verschiedene Pinchos gewesen sein. Da war noch was auf der Karte, die man bestellen musste, die nicht auf dem Tresen standen und dann standen da halt den ganzen Tresen lang und um die Ecke allerlei verschiedenste Pinchos, wo dann auch noch wieder Sachen drauf waren, die man sich dann zum Beispiel zu einer zu einem Heißgericht, Suppe oder ähnliches zubereiten lassen konnte. Ich weiß nicht, ob wir das erzählt haben beim bei unserem Auftakt für die San Sebastian-Serie, was ich da unten das erste Mal gesehen habe und was ich vorher auch noch nicht, was mir so bewusst war, ist Glasaale. Ich habe mich gefragt, sind jetzt Glasaale besondere Rasse oder was? Nee, das sind quasi die jungen Aale. Also ganz, ganz junge Aale. Die sind nicht länger wie der kleine Finger, aber auch nur ein Viertel oder noch weniger so dünn. Also ganz, ganz feine, dünne, kleine Aale, Würmer mäßig, die halt aus dem Meer gefischt werden. und das in einer wahnsinnigen Zahl, also die sind ja natürlich in Schwärmen unterwegs, sind eigentlich, und ich meine, das größte Problem ist, dass wenn man natürlich die Kinder aus dem Meer ficht, ist, dass man keine großen Tiere mehr da hat, die wieder Kinder legen. Deswegen fand ich das wirklich, es war mir echt suspekt, dass die das so exzessiv betreiben. Es ist wohl irgendwie verboten, dass man das tut, weil es einfach die Art bedroht. Weil bevor die geschlechtsreif sind können, werden sie schon abgeschöpft. Und auf dem Markt, wo wir waren, mitten im Ort auch, das ist eine Markthalle unterirdisch, wo man dann auch viel Fisch gesehen hat, da gab es dann halt auch diese Glasaale, ich glaube mit 450 Euro das Kilo oder was, ist wirklich. Und da muss ich echt sagen, da habe ich völlig abgeschaltet. Das würde ich nicht essen wollen. Also ich liebe Aal. Das ist ja auch schon so eine Sache, weil er halt auch bedroht ist, ob man ihn essen sollte oder nicht. Deswegen esse ich ihn auch sehr, sehr selten. Aber so ein geräucherter Aal ist echt was Feines. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass dann auf diese Art und Weise das noch viel, viel schlimmer diese Art bedroht, wie ab und zu mal ein Aal zu essen, ist einfach die Kinder umzubringen. Und genau das passiert hier. Und in dieser Bar Ceruco stand halt auch so ein kleiner, da waren durch 4, 5 Düppchen, die dann später, glaube ich, die werden in der Suppe heiß gemacht, waren dann auch dieser Glasaal. Es stand auch kein Preis dann. Das war mir echt skurril, diese Glasaalnummer, weil das fand ich echt nicht in Ordnung. Naja, auf jeden Fall, die hatten ja noch viel, viel mehr zu essen dort auf dem Tisch. Oder auf dem Tresen. Hier war es dann halt so, dass man sich einen Teller hat geben lassen, man hat diverse Sachen da draufgeladen, hat die dem Kellner hinterm Tresen gegeben und da gab es halt verschiedene Pinchos, die sie selber, also die Kellner selber am Tresen vorbereiten konnten. Das war zum Beispiel die haben so einen kleinen Oberhitzegrill, so einen Salamander da stehen gehabt, wo sie diverse Pinchos nochmal halt heiß machen konnten. Da gab es ein Baguette-Scheibe mit einem ordentlichen Scheibe Ziegenkäse Camembert und da drauf war Foie Gras und ein Karamell. Das haben die zum Beispiel heiß gemacht. Ich weiß gar nicht, der Rest, den wir bestellt haben, kam dann entweder, der wurde kalt gegessen vom Tresen direkt oder kam aus der Küche. Wofür die sehr berühmt sind, ist so quasi ein kleiner Tischgrill, den man bekommt, wo man dann seinen Kabeljau zubereitet hat. Also man hat, ihr kennt das von den normalen Tapas, es ist diese Keramikschalen, wo dann schon mal Oliven drin sind oder die Hackbällchen oder sowas. Also jetzt nicht riesig. Da war ein glühendes Stück Kohle drin. Darüber war ein Gitter und auf diesem Gitter lag dann eine Scheibe Baguette mit einer Creme, ich weiß nicht mehr was genau, Grüncreme drauf, einem Shot in einem kleinen Reagenzglas, ich glaube, das war Richtung Curry, und eine rohe Scheibe dünn geschnittener Kabeljau, der dann mit einem Holzklemmerchen versehen war, so dass man diese dann über der Kohle an seinem Tisch, auf seinem kleinen Tellerchen in seinem gewünschten Grad garen konnte. Und was bei den Pinchos hier halt, wenn sie so ausgefallen sind, unheimlich wichtig ist, dass man alles zur gleichen Zeit im Mund hat. Das ist dann je nachdem, wenn man hier so ein Drei-Komponenten-Ding mit Flüssigkeit auch noch hat, ein bisschen schwierig. Aber das ist natürlich das, was hat sich der Autor dabei gedacht, passiert halt nur oder am besten, wenn man alles gleichzeitig im Mund hat. So, ich muss jetzt mal gerade was trinken. Übrigens, ich bin ja wirklich ein wahnsinniger Liebhaber von dem IPA alkoholfrei, weil unter der Woche trinke ich keinen Alkohol, ich versuch's jedenfalls. Und das klappt eigentlich auch ganz gut, wenn ich irgendwie eine große Veranstaltung irgendwie mal unter der Woche ist, was ich auch versuche zu vermeiden. Und dann trinke ich aber trotzdem mal gerne alkoholfreies Bier und dieses IPA alkoholfrei ist echt eine Bank für für alkoholfreies Bier. Also es schmeckt fast wie ein, es schmeckt wie ein normales IPA. Diese Hopfigkeit ist so schön. Habe ich mir, wie ich bei Martin war, wie wir den fetten Burgerabend hatten, wo ihr auch den Podcast von gehört habt, bin ich vorher extra ins Bierlager gegangen und habe mir mein Kartönchen geholt, weil das kriegst du hier leider nirgendwo und es, wenn es dich mal irgendwo begegnet, probiert's mal. Das ist echt eine Alternative. Ah. So. Ja, wie gesagt, dieser Kabeljau, der am Tisch gegrillt wird, war wirklich eine Bombe. Dann fand ich auch sehr, sehr gut es war ein Würfel, es war wirklich ein Cube, von einer Kantenlänge von 4 Zentimeter vielleicht, so in der Geschichte. Und da war Blutwurst drin und das war komplett außen mit Pistazie bestäubt, also auch mit groben Pistazienstücken gespickt, vielleicht leicht karamellisiert und in der Mitte war Blutwurst und war das ein bisschen Reis. Da war auf jeden Fall noch was anderes mit dabei. Die Morcilla ist ja in Spanien die Blutwurst, wie die Chorizo, also eher als Bratwurst mit Blut, die auch gerne mal Rosinen und Reis enthält. So so ein Style ist das ein bisschen gewesen, aber halt in einer Würfelform und dann halt außen diese Pistazien und dann noch eine rote Soße, die auch süßlich war. Jetzt Johannisbeere oder karamellisierte irgendwie. Also es war eine dickflüssige, knallrote Soße, sehr, sehr fruchtig. Vielleicht war es Johannisbeer, Erdbeer. Ich glaube eher Johannisbeer. Und das sah wirklich witzig aus. Dann gab es noch einen, was auch so sah spannender aus, wie es also von den Zutaten nachher war, aber das war trotzdem sehr aromatisch. Es war einfach ein, auch dieser Würfel, aber es war eher so ein runder Ball mit Mandelsplitter außenrum und einem Frischkäse innen drin. Also da war dann auch wieder Karamell obendrauf. Also auch sehr, es war einfach. Aber es sah unheimlich gut aus und hat dann auch echt gut geschmeckt. Dann hatten sie aus der warmen Küche auch noch einen Gamba, der im Bacon hinten gewickelt war. Ja, ist natürlich, also mit Kopf, das sah auch wahnsinnig gut aus. Da war noch Sesam drauf, aromatisch auch super Produkt und super lecker. Ja, und so konnte man sich dann, also wir hätten da noch viel, viel mehr probieren können, aber ich war dann auch, das war dann auch die vorletzte Station, glaube ich, und wir hatten auch noch eine vor uns, deswegen haben wir da noch ein bisschen auf die Bremse getreten. Also hier war wirklich für jeden was dabei. Ich glaube, dass hier ein Vegetarier wie einer, der nur Fleisch essen will oder der Bock auf Fisch hat, also hier findet wirklich jeder, was er gerne essen würde. Also die, und dann fließt das Bier halt in Strömen. Der Cider ist auch an jeder Ecke zu finden. Was auch witzig ist in den Bars, ist, dass die dieses Einschenken, was wir von den, haben wir das erzählt von den Fässern? Also ich weiß nicht, ob ihr euch die Videos angeguckt habt. Es ist ja so, dass diese Cider Houses, was im Grunde ein Weinkeller ist, wo dann diese Ciderfässer stehen, du gehst dahin mit deinem Glas an die Fässer und da steht dann einer, der steht immer wieder an einem anderen Fass. Alle Fässer sind unterschiedlich und da ist im untersten Drittel im Holz vorne ein Loch drin und da steckt ein Holzspan drin. Und diesen Span ziehen sie raus und dann schießt das Wasser, der Cider, aus dem Fass raus und du musst dann quasi dein Glas von unten, diesen Strahl auffangend mit der Glaswand, ziehst du den dann hoch zu diesem Loch. Und du stellst dich hintereinander auf und du, ja, ziehst dann halt quasi die Gläser. Und du machst die Gläser nicht voll, so auch nur so ein Viertel voll. Und wenn du dann Glas oben angekommen bist, ziehst du ein Glas weg und dann ist der nächste schon wieder dran, der dann deinen Strahl auffängt. Und wenn keiner mehr da steht, dann ist der Typ, der am Fass steht, steckt dann den Stift wieder rein und dann ist fertig. Ihr werdet jetzt sicher die Frage stellen, ob da nicht viel verschütt geht. Ja, da geht wahnsinnig viel verschütt. Also das heißt, es geht auf den Boden. Aber das ist irgendwie nicht so schlimm. Es ist jetzt auch kein sackteurer Rotwein, der da rausschießt. Aber es ist halt schon so, dass Produkt landet auf dem Boden. Aber das ist wirklich eine witzige Art, sich die Gläser voll zu machen. Und was wichtig ist, ist, dass dieser Strahl halt auch mit Schmackes auf die Glaswand trifft, weil das dann karbonisiert. Und das heißt, da gibt's dann noch ein bisschen Kohlensäure und das, was den Cider dann auch mal spannend macht. Das heißt, dieser Prozess hat eine gewisse Mechanik, die wichtig ist für das Produkt. Und das versuchen sie natürlich in den Bars auch irgendwie hinzubekommen. Die haben natürlich keine Fässer da, aber die haben dann auf ihren Flaschen Stopfen, die diesen Strahl produzieren. Und da machen sie es halt auch so, dass sie einschenken mit 40 cm Abstand zum Glas. Und dann schießt halt auch quasi so ein Strahl raus, der dann an diese Glaswand trifft und dieses Karbonisieren dann einfach vollzieht. Also diesen Cider fand ich, kann man sehr gut trinken. Gerade in den Ciderhaus ist es nochmal mit dem Ganzen drumherum auf jeden Fall. Aber was halt besonders war, ist dass du halt so vielseitig trinken kannst, ne? Wir hatten noch eine Bar aufgemacht, die habe ich jetzt aber glaube ich nicht im Beitrag erwähnt, wo es Gin, die bekannt sind für ihre Gin-Auswahl. Ich glaube, die hatten auch bestimmt 25 verschiedene Gin-Tonic-Variationen da mit wirklich unterschiedlichen Gins, die dann auch alle mit unterschiedlichen, wie es im Fachjargon heißt, Botanicals serviert worden sind. Das war total verrückt, so späte Stunde. Das sah dann irgendwie aus beim Walter im Glas wie eine Gurkenscheibe. Und ich so, das ist keine Gurke. Dann haben wir das probiert. Das waren irgendwie gedörrte Zucchini-Scheiben, die dann auch wieder, also diese Abstimmungen der einzelnen Gemüse und Früchte, die da halt drin waren, war wirklich crazy. Das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Tonics die da hatten. Wahnsinnig viele verschiedene Gins. Diese Bar war wirklich auch für Gin Tonic wirklich eine Bank. Die hatten da, glaube ich, auch, hat der Camino total gefeiert, einen Radler vom Fass, was sie da gezapft haben. Und ich muss sagen, das war wirklich zur Verschnaufspause mal so ein kleines Radler zu trinken, war das auch echt gut, weil wir nachmittags mal da vorbeigekommen sind. Also die Bar war auch sehr gut. Ich muss mal gucken, ob ich den Namen noch finde, dann würde ich den noch ergänzen. So, jetzt habe ich noch zwei Stück. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade... Hey, ich rede schon eine Stunde. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende hier ankommt. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr da zum Frühstücken irgendwo hingeht, dann habe ich ja schon erzählt, die Markthalle, die unterirdisch liegt. Das ist der Mercado La Brexta. Brexa, glaube ich. Da ist die Bar Askena und diese Bar Askena, die sitzt unten drin. Ich glaube, das ist die einzige Bar in dem Markt. Und da könnt ihr schön frühstücken. Ihr könnt für 10 Euro kriegt ihr da ein Glas Cava, also Sekt, einen Kaffee, einen frisch gepressten O-Saft, so ein warmes Vollkornbrot mit Jamon obendrauf und eine frischen Tortilla. Und die Tortilla da unten ist echt der Hammer. Also ich habe da unten diverse Tortillas gegessen und das haben die echt drauf. Also es ist jetzt nicht einfach ein trockenes Omelett, wo irgendwie Kartoffeln drin sind, sondern das ist einfach von Konsistenz und Aromatik wirklich zur Perfektion getrieben worden. Es ist eine cremige, leicht schlotzige, trotzdem standfeste, wunderbar aromatische Tortilla gewesen. Ich habe das so selber noch nicht hingekriegt und ich muss das einfach noch mal ein paar Sachen probieren, aber das war wirklich wow. Und wenn ihr dann noch einen draufsetzen wollt, also ihr habt jetzt die ganzen Bars gemacht, dann könnt ihr noch in eine Bar gehen, die diese Pinchos dann auch noch mal auf ein neues Level heben möchte. Abseits wirklich, also der macht jetzt abseits von dem, was ich euch gerade erzählt habe, sein eigenes Ding. Das ist ein Zögling vom Ferran Adria. der hat eine Pincho-Bar dort eröffnet. Das ist Fuego Negro. Und dieses Fuego Negro bietet ein 12-Gang-Menü an, bei dem ihr, ja, so durch seine Küche geführt wird. Und das Besondere bei ihm ist, dass er so ein bisschen Verwirrung stiften will oder Mind-Tricks spielt. Das bedeutet, dass er dir etwas vorgaukelt, was in der Optik was anderes ist, als nachher hinten dabei rauskommt. Und er spielt halt quasi mit allen Sinnen. Und das wirklich auf eine sehr verrückte Weise. Also ich fand das wirklich verrückten Besuch. Ich weiß nicht, das Menü kostet, glaube ich, 45 Euro. Und du hast wirklich 12 Gänge da drin. Wir haben noch einen 13. Gang dazugenommen, weil er ist sehr bekannt für seinen Wagyu-Burger. Also auch ein kleines Pincho, ne? Den haben wir noch dazugenommen. Ja, aber das war dann halt der... ist so wirklich... nochmal eine ganz andere Nummer, eine crazy Nummer von Pincho, ganz anders gedacht, ganz anders rangegangen, und man merkt auf jeden Fall seine Schule. Und was ich auch sehr spannend fand, war das Ambiente in dem Laden, weil er hat das, ihr werdet das sehen bei mir, der Blogbeitrag, hab ich so ein bisschen auch das Ambiente aufgenommen. Da sind, ein Künstler hat ihm da irgendwelche so, ich weiß nicht genau, was das Ansinnen davon war, wie andere zum Beispiel in einem Restaurant Hirschköpfe hätten, hat er da so Fantasiefigurentiere, sieht aus wie Kuscheltiere, in verrücktester Darstellung. Ein besoffener König mit einem Galgenschlinge um den Hals oder ein Papst, also wirklich ganz, ganz verrückt. Diese Tiere schauen dich überall in dem Laden irgendwie an. Dann irgendwie ein Herd, wo ein Kopfhörer reingeht. Also eine ganz skurrile Kunst, die da gezeigt wird. Und also er macht schon ein bisschen so auf ein bisschen punkisch, Revoluzer, ein bisschen Musiker, also es ist wirklich für alle Sinne ist irgendwie was dabei. Die Tischdecken waren so ein, das fand ich auch sehr, sehr gut, so Leder. Also es ist, vielleicht ist es Kunstleder gewesen, keine Ahnung, aber es war eine Ledertischdecke. Und die Platzsets, wo die Teller drauf kamen, war eine Schallplatte, eine bedruckte Schallplatte, es war ein Karton. Aber es war im Grunde, ja, die Reserviertschilder auf dem Tisch waren Kassetten, alte Audiokassetten, wo dann einfach da, wo man früher drauf geschrieben hat, hier ist Iron Maiden drauf, stand dann reserviert. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache an der Stelle gewesen. Am Tresen hat er keine Pinchos stehen. Es wird alles frisch in der Küche gemacht. Was aber auf dem Tresen steht, sind eingemachte Pickles, die er alle in aller möglicher Couleur dort selber einmacht. Das sind Knoblauchzehen, kleine Möhrchen, kleine Bohnen. Ich glaube, es sind, wie heißen sie, das Seegras, Zwiebeln, Wachteleier in rote Beete, so dass die quasi außenrum, das Weiß wird schön lila Farben, Oliven selber eingelegt. Also du kriegst dann halt auch am Anfang, es startet mit so einem kleinen Mixed Pickles, die dann auf dem Tresen vorne dann fertig gemacht werden. Und dann startest du quasi in das Menü. Los ging es mit, neben den Pickles, mit Oliven mit Wermut gefüllt. Und das waren einfach grüne, dicke Oliven entkernt. Und da war dann halt so ein Wermut-Gelee drin. Weiter ging es mit einem Donut vom Tintenfisch. Also es war ein es hat so ein bisschen was von einem, also Krabbenchips mäßig mit Tintenfischtinte, Donut-Style. Also das war wirklich ein total verrücktes Ding, aber auch sehr fettig und dadurch auch unheimliche Aromatik. Das war sehr, sehr gut. Danach gab es eine Seeanemone. Also habe ich vorher auch noch nie gegessen. Das sind diese diese bunten, also so eine, wie heißen sie denn, wie sieht das aus, wo der Findet Nemo-Fisch so sich schon mal drin versteckt, so in der Art, ne? Also eine Seerose, Seenelke, also so ein Tier mit so kleinen Ärmchen, mit vielen Ärmchen haben sie da frittiert und das wurde dann mit Tigermilch serviert. Und da musste ich auch erstmal fragen, also mir die Frage stellen, was Tigermilch überhaupt ist. Und das ist eine Soße, die zum Marinieren von zum Beispiel Ceviche verwandt wird. Und da hast du sowas drin wie Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Limette, Koriander, Chilischoten, ein bisschen Fischfond, ein bisschen Chilipaste, also es ist so eine, ja, das war so ein Schäumchen, das war Tigermilch. Ich habe auch erst gedacht, was, wer melkt, bitte jetzt den Tiger, also wenn euch mal jemand fragt, was Tigermilch ist, habe ich euch jetzt gesagt. Das ist eine Soße, die zum Marinieren von Ceviche, und Ceviche ist ein, quasi wie ein, das ist roher Fisch, den kann man dann, es ist vielleicht das Pendant zum Tatar ein bisschen, aber das lebt halt gerade durch seine Soße auch nochmal sehr zitronig und quasi kocht der Fisch leicht durch die Zitronensäure, die du hinzugibst. Also es macht ein bisschen die Anmutung, als ob es gekocht wäre, ist aber noch komplett roh und sehr frisch. Ja, Tigermilch verwendet man dafür. Und da war dann auch irgendwie in dem Gericht auch gerade diese Seeanemone, dass man das so mal zu essen bekommt, wirklich sehr verrückt gewesen. Dann gab's einen Makrofisch, so hieß das, also ich weiß nicht, ob das vom Wortspiel Makrofisch hieß oder da ging's um Makrele. Ich muss noch mal gerade einen Schluck trinken. Da ging es um eine Makrele und hier war es dann wirklich so, dass es wie so ein Tatar geschnitten war, mit einem Ziegenkäse und Minze, was schon eine sehr verrückte Geschichte war. Und das war dann auf einer dünnen Scheibe mit einer Kirsch, Kirschtoad steht hier. Ich weiß nicht, ob das Baiser ist. Was ist ein Toad? Ich muss es mal gerade nachschauen. Toast, ja, das ist eine doofe Übersetzung. Ich meine, also von der Konsistenz her hat es ein bisschen was gehabt von so einem Baiser. Also es war sehr leicht bröselig. Das war auch gerade diese Ziegenkäse mit Ziegenkäse, Makrele, Minze und diese Kirsche im Zusammenspiel. Ein sehr spannender Gang. Und das wurde dann auch direkt durch den nächsten optischen Klopper getoppt, und das war eine man kriegte eine kleine Plexiglas-Badewanne, die voll mit Badeschaum war. Man konnte halt von der Seite so, weil sie ja durchsichtig war, reingucken. Da war ein bernsteinfarbene Flüssigkeit drin und dann halt ein weißer Badeschaum oben dran. Und diese Suppe, also diese Hauptsuppe, war einfach ein richtig kräftig eingekochter oder richtig kräftig gekochte Hühnerbrühe, und unten drin war ein kleiner Boden aus einem Kichererbsen-Mousse und dann dieser Schaum, also ich glaube die Brühe war noch mit Bacon abgeschmeckt und dieser Schaum war dann ein besonderer baskischer Wein, Weißwein, der mit einem Mittelchen halt zu diesem Schaum gemacht worden ist, und man hat dieses Ding halt getrunken und man trank wirklich aus der Badewanne. Das war ein optisches echtes Highlight. Dann ein Gang dazwischen, der war irgendwie so auch der Break vielleicht zu den nächsten Gängen, die dann eher in die warme, weiß nicht, das so ein Zwischengang, der dann ankündigen sollte, dass es in die Hauptgänge geht, oder das war einfach Mangold, roter Mangold mit Feta, Sesam und eingelegten Zwiebeln. Ein ganz simpler kleiner Salat, war lecker. Aber das war so ein bisschen so, was will uns der Künstler damit sagen? An der Stelle habe ich es nicht ganz verstanden. Dann startete es weiter mit einer es war auch eine Suppe, es waren Tomaten oder Tomaten-Bechamel-Soße und die war halt klar, weiß, die war halt abgebunden. Dadurch hattest du halt die Tomate so optisch überhaupt nicht vor Augen, aber es hatte ein unheimlich tomatiges Aroma. Obendrauf war knusprige Schweinehaut. Das sah ein bisschen aus wie ein Joghurt-Nachtig mit ganz viel Crumble obendrauf. War auch schon wieder so ein optischer Trick, der dich hinters Licht führen wollte. Diese knusprige Schweinehaut sah aus wie Crumble, das Weiße sah aus wie ein Quark-Dessert und da war halt da drin Muschel. Und wenn du es gegessen hast, wenn du es hier nicht, wenn du es jetzt wirklich nicht erwartet hast, dass es nachtig ist, war es halt unheimlich überraschend, welche Aromen da auf dich eingeschlagen sind. Das war sehr, sehr lecker. Danach gab es so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie man das nennt, auch noch so ein, wurde hier und da einfach ein bisschen mit auch wieder mit den Augen gespielt. Es kam ein ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so verbreitet ist, aber diese in Amerika, wo die gebratenen Nudeln einfach in diesen Kartons sind, die du dann aufklappst und wo du dann mit dem Stäbchen direkt aus diesem Karton essen kannst, die so eher nach oben laufen. Darin kam dann auch ein asiatisch angehauchtes Gericht, wo sich aber da drin auch wieder alles auf den Kopf stellte, weil die Nudeln waren keine Nudeln, sondern das waren Kartoffeln. Also es war eine, wahrscheinlich die Kartoffel durch die Spirale gedreht, dass man eine Nudel bekommt, die dann auch al dente gekocht wurde, also die ihre Konsistenz behalten hat. Dann sehr ähnliche Aromatik wie bei einem, ja, wie bei einem diesem gebratenen Nudeln, also Sojasauce und diese ganzen asiatischen Aromen. Dann gab es da aber noch Kabeljau und Sojasauce drin und die Möhren, die waren einfach, es war ein Möhrenmus, was wieder geliert worden ist, was dann wieder als Würfel dort reingekommen ist. Und man hatte halt das Gefühl, man kriegt jetzt eine Möhre, aber dass es viel zu weich ist für eine Möhre. Also wirklich eine sehr witzige Kombination. Der erste Fleischhauptgang quasi war dann ein kleiner Kebab und das war ein klassisch Lammfleisch-Kebab mit Rotkohl und Joghurt, aber in einem Minz Bun oder Minz-Kebab-Brötchen. Und das war schon spannend, dass man die Minze mit ins Brötchen gebacken hat. Das war aber sonst, ja, es war lecker, hat jetzt aber an der Stelle, außer dass es eine kleine Dimension Kebab war, war das jetzt nicht so besonders. Jetzt kommt der Gang, der am meisten wirklich versucht, dich auf eine ganz falsche Fährte zu locken. Und er hat einen Ochsenschwanz gemacht. Und wenn ihr das jetzt aus der Patisserie kennt oder von eurem Konditor, saß ein Stück Ochsenschwanz, was aussah wie ein Brownie mit einer Schokoglasur auf so einem glänzenden Pappteller, wo normalerweise ein Konditor ein Törtchen draufgesetzt hat. In der einen Ecke saß halt dieser Ochsenschwanz, wurde gekocht, wurde dann geliert auf einem Blech. Wahrscheinlich kam noch ein Mittelchen hinzu, dass man es so wieder erhitzen kann, dass die Gelierung nicht wegläuft. Wurde dann in Würfel geschnitten wie ein Brownie, wurde dann mit diesem Fond, mit dem Ochsenschwanzsoße glasiert, dass es wirklich wie aussieht wie Schokolade, und dann kommt obendrauf noch Zuckerstreusel, so bunte Zuckerstreusel, wie man das auf einem Muffin machen würde, und dazu dann eine Sahne, die so eine Meerrettichsahne, und du hast wirklich das Gefühl, so, du musst jetzt mal kurz nachdenken, ist das jetzt schon der Nachtig? Ist das jetzt wirklich ein Schokoladenbrownie? Oder ist das jetzt Ochsenschwanz mit? Und das war wirklich, das war zum Verwechseln ähnlich. Und das war von der Aromatik her wirklich auch mein Gang da, weil diese Ochsenschwanz-Reduktion hatte so viel Aroma und dann einfach bei dieser Präsentation hat mich wirklich sehr beeindruckt. Dann haben wir noch den Gang eingeschoben, den wollten wir jetzt nicht nach dem Nachtisch machen. Das war der Kobe Beef Burger in einem Ketchup-Bun und Bananenchips. Ja, wir hatten ein bisschen das Problem, wir waren, glaube ich, ein 18er Tisch fast oder 16, 15 Leute, es waren wirklich viele Leute, wir waren eine große Gruppe. Das war halt leider hier und da der ein oder andere, der Burger halt zu weit war, was dann schade ist. Ich fand, es war geckig, aber deswegen würde ich jetzt nicht da nochmal hingehen, wegen dem Kobe Beef Burger, dass es so berühmt ist. Deswegen liegt wahrscheinlich am Kobe Beef. Und dass da man meint, das wäre was jetzt super Besonderes, aber ja, also da fand ich den Ochsenschwanz oder auch diese Tomatensauce Bechamel mit der Muschel oder die Badewanne wirklich noch viel krasser vom Geschmack und von der Präsentation her. Dann gab es zwei Desserts. Das eine war ein Wermuteis mit süßen Oliven und Orangen. Die Oliven habe ich, glaube ich, gefragt, den Chefkoch, wie die das gemacht haben. Ich hatte ja erst noch die blöde Idee, dass es vielleicht besondere Oliven gibt, die eine gewisse Süße haben. Also dass es eine Sorte Oliven gibt, die vielleicht eine Grundsüße haben, die man natürlich wieder weiter mit denen man weiter spielt oder sowas, dass es da irgendwas ein besonderes Produkt für gibt. In dem Fall hier ist es halt so, das sind normale Oliven, aber die werden halt süß eingelegt anstatt salzig. Und also die waren süß. Es gab dann noch Orange dazu und der Wermut, ihr habt das jetzt ja auch schon ein paar Mal gehört, spielt ja auch eine große Rolle immer wieder. Das war ein sehr feines, erfrischende Dessert. Und zum Nachtisch, zum letzten Nachtisch gab es dann noch eine Kürbisvariation und das war dann schon ein wenig verrückt. Es waren verschiedene Kürbisse. Da war ein, es waren Orangen, zwei orangene Kürbisse und zwei weißfleischige. Da war ein recht großer Würfel drauf von einem Kürbis, von dem orangenen Würfel. Das war so Panna Cotta-Style. War eigentlich immer irgendwie geliert und dann nochmal obendrauf mit Toppings versehen, wie gepickelt, süß gepickelte Kürbis nochmal drauf und sowas. Die Ideen, ich kriege sie jetzt gar nicht mehr alles zusammen, was diese verschiedenen Kürbisse, wie die alle zubereitet waren, fand ich super schön, weil es war wirklich, wenn man sich das mal so überschlägt, von den Komponenten her, 1, 2, 3, 4, das sind bestimmt 12 Mal Kürbis auf dem Teller und es drehte sich alles wirklich nur um Kürbis. Dann hast du 12 Mal den Kürbis da drauf gehabt und das war wirklich verrückt. Dass keine anderen Zutaten dafür verwandt worden sind und die dann so verschieden auch noch dann da drauf gekommen sind. Aber ja, war dann am Ende ein bisschen auch too much Kürbis. Gerade dieses große Stück Kürbis mit Panna Cotta-mäßige war mir dann auch irgendwie zu viel. Also ihr merkt, am Ende ist es Jammern auf hohem Niveau. Ich finde, das ist ein Gesamtkunstwerk, wenn man das Menü von vorne bis hinten gegessen hat. Weil er zeigt schon, was er für ein kreativer Kopf ist, was er für ein gutes Handwerk beherrscht. Und halt diese Mindtricks fand ich halt wirklich gut. Und für 45 Euro so ein Menü hinzulegen, ist echt krass. Weil natürlich summiert sich das und das macht auch Geld, aber das ist auch jede Menge Arbeit und ich glaube auch jede Menge Recherche und kreative Arbeit, die dann auch reingesteckt wird, diese Sachen auch so besonders zu präsentieren, weil muss ja auch so eine Badewanne erstmal finden, aus der man sowas dann trinken kann. Ja, das war jetzt mein Ausflug in die Pincho-Bars. Ich hoffe, wie viel haben wir jetzt? 1,5 Stunden. Boah, ich bin ja echt gespannt, wie das am Ende bei euch angekommen ist, dass ich so lange, ich glaube, das ist meine längste Folge alleine. Ich habe jetzt auch sehr viel Bilder beschrieben. Ich hoffe, ich habe sie euch anschaulich beschrieben. Vielleicht ist es auch das falsche Medium, um einfach nur zu beschreiben. Aber vielleicht könnt ihr euch einfach die Seite aufrufen und die Bilder angucken und meine Erzählungen, weil alles, was ich jetzt hier erzählt habe, steht auch nicht im Blogartikel, weil ich einfach das alles auch nicht niedergeschrieben bekomme, was ich viel lieber erzähle und wie ihr vielleicht auch viel besser von mir aus meiner Stimme und meinen Erzählungen noch viel mehr für euch mitnehmen könnt, wie wenn da einfach die Worte schwarz auf weiß stehen. Vielleicht merkt ihr, wo, an welcher Stelle es mich sehr mitgerissen hat und an welcher Stelle ich eher nicht so begeistert war. Aber generell ist es, was Essen in San Sebastian angeht, eigentlich ein Jammern auf ganz hohem Niveau. Und ich denke, dass hier jeder, wenn er sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, auch ganz schnell das findet, worauf er richtig Lust hat oder was er ausprobieren möchte. Und da ist er wirklich in San Sebastian an der richtigen Adresse, um richtig auch Neues zu entdecken, seinen Bewusstseinsschatz kulinarisch an der Stelle einfach auch zu erweitern und einfach mal zu sehen, ja, was da so abgeht. Ich möchte nicht wissen, was in San Sebastian im Hochsommer abgeht oder wenn die Urlaubszeit dann da ist und die Stadt, wir waren ja jetzt sowas von neben der Saison da und es war schon voll. Vielleicht sind das dann auch die Einheimischen, die dann die Chance nochmal nutzen, ihre Pincho Bars zu besuchen, bevor die Touristen kommen und alles niedermähen. Aber ja, sowas von vielseitig habe ich seltenst irgendwo essen und viel vielseitig und auch vielschichtig gesehen. Ja, so. Ich würde sagen, wir sind hiermit am Ende von der 153. Folge. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe für Martin schon die Überlegung, dass wir auf jeden Fall nächste Woche wieder was zusammen aufnehmen. Da haben wir bestimmt auch nochmal das ein oder andere zu erzählen aus San Sebastian. Da gibt es ja immer noch die Kuh. Und mit der Kuh würde ich gerne mit Martin auf jeden Fall zusammen drüber sprechen. Und dann diesen Besuch in dem Cider House sollte man auf jeden Fall auch nochmal detaillierter besprechen, einfach auch um die Kultur, die ja auch sehr nah mit dem Fleisch zusammenhängt und die auch in dem Cider House eine große Rolle spielt, zu verzahnen. Also da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche nochmal einen Podcast zu machen. Aber mein Herzensanliegen war einfach auch, ja, die Pincho-Kultur. Und damit möchte ich euch wieder einmal entlassen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat oder ihr habt Verbesserungsvorschläge oder ihr müsst mich korrigieren, weil ich irgendwo Bullshit erzählt habe, dann geht doch bitte auf küchen-funk.de und schreibt unter die Folge einen Kommentar, so schön, wie das auch der liebe Heiko immer macht. Der hat jetzt, glaube ich, einen guten Lauf und ist immer wieder dabei, unter die Folgen mit zu ergänzen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir ja nicht suggerieren wollen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir lassen uns da gerne korrigieren oder ja vielleicht eine oder andere Anekdote an der Stelle, die man auch nachlesen kann. Also selbst wenn ihr keinen Kommentar schreiben wollt, könnt ihr gerne auf küchen-funk.de gehen und Kommentare lesen oder auch die Shownotes, die ich immer versuche, äußerst detailliert auch mit Links zu versehen, dass ihr euch das auch mal anschauen könnt und euch das nicht nur vorstellen müsst. Wenn ich so gut erzählt habe, dass ihr es euch vorstellen könnt, ehrt mich das natürlich, aber manchmal macht es auch einfach Sinn, sich das Ganze anzuschauen. Auf der Webseite findet ihr auch unsere Amazon-Links. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr uns gerne was von unseren Wunschlisten schicken. Oder ihr geht in den iTunes Store und bewertet uns dort. Ansonsten könnt ihr das gerne auch weiter auf allen Social Media Kanälen verteilen, damit unsere Hörerzahl stetig wächst, damit die stetig Spaß haben und jeder in den Genuss vielleicht mal von einer anderen Ansicht von Kulinarik kommt. Und ja, weitere Kritiker bedeutet wieder mehr Informationen und wieder was Neues lernen. Also haltet euch nicht im Zaum, lasst es raus, und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.
Guys, make the noise. Welcome to San Sebastian. You came today?
No.
Some days ago? Okay, today is your first day in San Sebastian.
It was the last day in the restaurant. It was the last experience. It was good.
I hope that you enjoyed the meal. That it was okay for your level.
Very good.
We tried to do our best. And just say thank you for coming. And let us give our love to you and all and nothing. Thank you.
Thank you.
Thank you. Germany, no, everyone? Yeah. Germany, go.
Then you can explain what you did before that, and how you were so
okay, we have 12 years ago, we start with this project, no? We are all cookers that come from great kitchens, no? There's people that come from Martín Barazategui, she from my team, she has been working with me 2 years, he comes with me 4 years, has been working, we was in Mugaritz too, he was in the best of South America, the best of Asia, and we just want that the people enjoy, make the menu happy, funny, enjoy, surprising. No, not it's only eating, no? You have to enjoy everything, even the music, even the... You see it, no? We have to play with all that. It's a shame that our light was broken yesterday. If not, you will have it. And nothing more. What can I tell you? If you want, you have some questions or something, don't worry. I'm here. I hope that you like the burger. It's not like yours, man. Our burger is product only, the meat. That's only what I can show. We make the bread.
You bake it on your best.
Yeah.
And the olives, is it you fix olives on your own from different kinds, or is it the real
it's a kind of olives. It's the biggest one. And it's like, if you see here in Indonesia, when you go, you start with your buddies to drink, to start the day, you first drink a Marianito. Marianito is like the first dessert that you have. It's orange, it's olives, and vermouth. It's like for break the ice.
And I have the recipe for the sweet olives.
For the sweet ones?
For the olive.
Sweet. Sweet. Okay, no, it's simple. Yeah. You need the more difficult thing that you have is to get the olive.
Fresh olive.
Yeah. And another thing is we sell the vermouth, we make it.
Yeah.
We have our own bottle. I don't know if you see it. You only have to put Shantana there. It's you know Shantana, no? It's a texture magic dust.
Okay.
Yeah. You have to put 16 grams per liter and you get that texture. And it's simple, but the flavor is all that. In the... My old boss always tell me,
who is the old boss?
He's in Mugaritz. He's working right now. The simple good things, I said the good things are simple.
Yeah.
If you make it so sophisticatedly, you get crazy. It's like when you see a woman that have diamonds, esmeraldas, rubies, all those jewels. You don't need all that. With each jewel, you can make or work a plate. But if you mix diamonds with esmeraldas, with pearls, it's crazy, no? Why you put in an oyster trufa? It's crazy. Why you put in an oyster caviar? The oyster is a plate, the caviar is a plate, the trufa is another plate.
Yeah.
No? And nothing more? What can I tell you? If you have more questions or something? No?
Where are you learning all this business?
I start in Barcelona. Then I come here. I stop here. Then I go with Andoni. I spend with him 5 years. Then he sent me to Valladolid. We open one restaurant there. Then we win one star. Then I come here, I get another one of him. Then we win. We won. Son, another prize, another. And then I start here because we are in a new project. We are opening a new restaurant for this year. I hope on July, I hope so. It's only hunting food. Okay. It's in a mountain. It's another...
And the name is then?
Arrea.
Arrea. It's a Arrea. New restaurant.
Yeah. If you go to Facebook, Fuego Negro, you will see we have the video. We started, we make our first dinner with the most, with the best chef of Spain. They come, we invite them, some periodistas, ¿cómo se diría periodistas? Okay, gastronomy, critic gastronomy, from newspapers, they all come from bodegas of wine. We start that project. We are going for that.
Yes.
Okay. Okay. The guys. Thank you. Thank you. Now get drunk and enjoy the city. Okay.
Yeah.